Bei der kurzen Vorbesprechung gab Ada zu bedenken, dass ihre Unerfahrenheit in geschlechtlichen Dingen ein Risiko darstelle, das zum Schutz des ganzen Unterfangens durch ein paar praktische Einweisungen minimiert werden sollte. Ob es nicht am klügsten sei, das Nützliche mit dem genauso Nützlichen zu verbinden und die geplante Entjungferung als Generalprobe zu gestalten. Aleph erwiderte, dass man einen Taubstummen nicht um Sprachunterricht bitten dürfe und sie deshalb auf die Fähigkeiten der Instinkte zu vertrauen habe. Die Kunst der Arterhaltung sei allem Lebendstofflichen mitgegeben und da auch Ada ein Lebendstoffliches verkörpere, werde sie im Ernstfall wissen, wie man das macht. Allerdings sei er auch ohne weiteres bereit, ihr einen erfahrenen Deckhengst zu organisieren, zwecks Defloration und Generalprobe. Bastian zum Beispiel empfehle sich in jeder Hinsicht, ob Ada das wünsche. Sie wollte kein Deckhengst, sie wollte Aleph und hatte sich für Sekunden den konventionellen Wunsch erlaubt, als einziges unter allen Mädchen seine Körpermitte zum Leben erwecken zu können. Verlegen rollte sie mit der Stiefelsohle ein Steinchen auf dem Schulhof Asphalt hin und her. Weil man sich in der Mitte eines Präsentiertellers am ungestörtesten unterhalten kann, standen sie wie zwei einsame Pfähle nicht weit von der Stelle, an der Ada und Rocket vor 9 Monaten über Olafs Entjungferung beraten hatten. Der Stein, mit dem Adas Stiefel spielte, gehörte zu den bunten Himmel- und Höllefeldern, deren Kreidelinien sie umgaben. Aus irgendeinem Grund waren beide verstimmt. Sie einigten sich auf Sonntag zwischen 20 und 22 Uhr. Die Märztage machten noch immer früh Feierabend und nahmen gegen 19 Uhr jene abnehmbaren Teile der Persönlichkeit mit sich, die einem bei Tage nur im Weg standen. Falls noch Reste von Skrupeln bestanden, so jedenfalls nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Außerdem saßen die Erzieher am Sonntagabend für 2 Stunden vor dem Tatort zusammen und würden nicht unangemeldet auf ein Schwätzchen oder ein paar inquisitorische Fragen vorbeischauen. Nachdem das geklärt war, wandten Ada und Aleph sich um, ließen einander stehen und strebten entgegengesetzten Enden des Schulhofs zu. Sie warfen der tief hängenden Wolkendecke wütende Blicke zu, weil sie sich nicht aufgetan hatte, um einen Rubenschen Lichtkegel herauszulassen und ihre Häupter während der Unterredung mit Strahlenkränzen zu krönen. Der ganzen Angelegenheit wäre ein bisschen himmlischer Glanz gut bekommen. Manchmal war schwer zu ertragen, wie gleichgültig die Erdkugel sich gegenüber allen menschlichen Anstrengungen verhielt. Der Sonntagabend wartete immerhin mit einem Gewitter auf. Es hatte die Muskeln spielen lassen, ein paar fette Regentropfen als Warnung gesandt und sich nach diesem Vorstoß mit Gegroll und Getöse Richtung Köln zurückgezogen. Die Sonntagsbevölkerung verließ ihre Verstecke unter Brücken und in Hauseingängen, streckte Handteller in die Luft und eilte, allein oder in Gruppen, nach unterbrochenem Spaziergang über nasse Straßen nach Hause. Erste leuchtende Rechtecke waren der Stadt wie Etiketten aufgeklebt. Der lange Eugen, als Hochhaus emeritiert, stand monumentenschwarz gegen die Dämmerung, zum Zwerg gemacht vom neuen, doppelt so hohen Posttower, an dessen langen Flanken bunte Lichtkunst hinauf und hinunter rannte. Unbeeindruckt vom drohenden Regen hatte Ada ihre Runden auf dem Sportplatz gezogen und war zum Duschen ins Internat gekommen. Eigentlich hatte sie beschlossen, sich nicht extra sorgfältig zu waschen, als stünde ein Besuch beim Gynäkologen bevor. Nun aber rieb sie sich am ganzen Körper mit Alephs Duschgel ein, massierte seinen Geruch mit den Fingerkuppen in alle Poren und hörte erst auf, als die halbe Flasche verbraucht war und die ganze Großraumdusche nach ihm roch. Sie hatte das Licht nicht angeschaltet. Im warmen, feuchten Dunkel konnte sie Aleph für eine Weile bewohnen, als hätte sie unter seiner Kleidung Zuflucht gefunden, ein kleiner Parasit, Mieter einer Achselhöhle. Der Duft stand kurz davor, sich in Gestank zu verwandeln. Schon wieder floss Unmut wie eine heiße Flüssigkeit in ihre Bauchhöhle. Sie trocknete sich ab, verzichtete auf Unterwäsche und zog Pullover und Hose über, um den Internatsflur überqueren zu können. Toni für eine Weile auszuquartieren, war nicht schwieriger, als einen Hund aus dem Zimmer zu schicken. Als Aleph mit ausgestrecktem Arm auf die Tür zeigte, nahm er wortlos seine Jacke von der Stuhllehne und verschwand. Kaum dass er fort war, setzte Ada sich auf die Bettkante, öffnete Knopf und Reißverschluss ihrer Jeans und hob den Hintern an, um sich die Hose über die Hüften zu streifen und in einem Knäuel auf den Boden zu werfen. Aleph lehnte am Schreibtisch und schaute die ganze Zeit hinaus, obwohl es nichts zu sehen gab. Die Fensterscheibe baute eine kastenförmige Spiegelung des Zimmers hinaus ins sechste Stockwerk der Nacht. Etwas war nicht in Ordnung. Die Stimmung war verdorben, als wäre irgendwo ein geruchloses Gas ausgetreten, das die Luft ungenießbar machte. Auf dem Tisch stand ein Dildo, schwarz, dick und 20 Zentimeter lang und wirkte neben einem frischen Päckchen Taschentücher und dem Cremetopf wie bereitgelegtes Handwerkszeug. Aleph ärgerte sich über die Frage, ob der Dildo unbenutzt sei, über Adas Misstrauen gegenüber dem Inhalt des Cremetopfs und erst recht über ihren Spott wegen der unschuldigen Packung Tempotaschentücher. Nein, er rechnete nicht damit, dass der Dildo ejakulieren werde. Er glaubte ebenso wenig, Ada könne zu bluten anfangen wie ein Unfallopfer, zumal nicht auszuschließen sei, dass irgendein Frauenarzt auf der Suche nach Zysten die Defloration mit seinem Ultraschallstab bereits erledigt hatte. Selbstverständlich würden sie mit einem angebrochenen Päckchen Taschentücher ebenso zurechtkommen. Es war nur so, dass Aleph sich Mühe gab. Obwohl er wusste, was gute Dildos kosteten, war er extra im Sexshop gewesen, hatte seinen Personalausweis präsentiert und das unauffälligste Modell gewählt, weil er Ada nicht durch noppenbesetztes Hundespielzeug und schon gar nicht durch ein Stück Gemüse oder den Griff eines Kinderspringseils beleidigen wollte. Er hatte die professionelle Gleitcreme einer billigen Vaseline-Dose vorgezogen und die Taschentücher in der Apotheke gekauft. Den ganzen Tag hatte er nichts Rechtes mit sich anzufangen gewusst und lange darauf gewartet, dass sie vom Laufen zurückkäme. Jetzt saß sie mit nacktem Unterleib in einem dicken, bunt gestreiften Wollpullover auf Tonis Bett, verhöhnte seine Vorbereitungen und verhielt sich nicht anders als auf dem Schulhof oder im Klassenzimmer, abgesehen von einer unterschwelligen Feindseligkeit, die mit langen Krallen auf seinen Nerven spielte. Ihr Haar war klitschnass vom Duschen. Sie hatte es nicht einmal mit dem Handtuch gerubbelt. Aleph schaffte es kaum, sie anzusehen. »Willst du dich nicht ganz ausziehen?«, fragte er die spiegelnde Fensterscheibe. »Wozu das denn?« Es war Wut, die ihn schließlich herumdrehte, und während er Ada anschrie, wussten weder sie noch er, was mit ihm los war. Ihr Schamhaar war ebenso blond wie ihr Schopf und ähnelte einem scheuen Pelztier, das sich zwischen den geschlossenen Schenkeln zu vergraben suchte. Vielleicht brüllte er diesen Anblick an. Vielleicht schmerzte ihn etwas in der Brust und er fühlte zum ersten Mal, dass er ein Herz besaß. Hätte es eine Möglichkeit gegeben, die Sache abzublasen, wenigstens für den heutigen Abend, er hätte es sicher getan. »Warum machst du es überhaupt?«, schrie er. Sie antwortete wie stets in der Sprache des ewigen Eises. »Es bist eher du, der etwas macht.« »Du könntest es selber tun, allein im Badezimmer oder auf deinem Bett, um uns diesen peinlichen Auftritt zu ersparen.« »Das«, sagte er, »wäre grotesk. Ich stelle mich deiner Idee zur Verfügung, c'est tout.« Ada, die Nähe der Erzieher wenige Türen weiter, zerquetschte sein Brüllen zu einem Zischen. »Es kann dir doch nicht alles egal sein.« »Doch. Bislang glaubte ich sogar, das gefalle dir. Im Übrigen würde ich einen anderen Begriff verwenden. Nicht egal, sondern gleichgültig.« Seine Erhitzung brachte ihre Kälte auf den absoluten Nullpunkt, als bildeten sie, Kompressor und Kühlspirale, Teile desselben Temperaturaggregats. »Was meinst du damit?«, fragte er. Aleph. Endlich hob sie das Kinn, löste den Blick vom kläglichen Haufen ihrer Jeans und richtete die Augen auf seine Stirn. »Wenn du schlau genug bist, um meine Anwesenheit in diesem Raum auch nur ansatzweise zu verdienen, dann reiß dich zusammen und schalte das Großhirn wieder ein.« Ihre Arroganz legte sich wie Balsam auf seine Nerven. Wäre das verängstigte blonde Tier zwischen ihren Beinen nicht gewesen, hätte Ada in ihrer Halbnacktheit ebenso bekleidet und unverletzlich gewirkt wie in Stiefeln und Jeans. Gleichgültig bedeutet, dass zwei Dinge gleichermaßen gelten. Sie sprach im Tonfall eines gut geölten Diskurses. »Ich kann tun, was du von mir verlangst, und ich kann es verweigern. Für mich besitzen beide Alternativen den gleichen Wert.« »Was willst du überhaupt?« Sie dachte nach oder legte eine Kunstpause ein. »Wahrscheinlich«, sagte sie, »will ich mit dir zusammen sein. Aber wenn du geglaubt hast, mit dem Ding da meine Seele entjungfern zu können, lagst du falsch. Ich habe keine Seele. Ich habe Gefühle und Verstand. Und die Summe daraus ist nichts, was du mit einem Plastikschwanz erreichen könntest. Also spiel dich nicht auf, bloß weil ich keine feuchten Augen kriege. Behutsam stieß er sich von der Tischkante ab. Ruhig ging er auf sie zu, ließ sich neben ihr nieder und schloss sie in die Arme, sorgsam jede Berührung mit dem nackten Unterleib vermeidend. Ihr nasses Haar klebte sich an seinen Hals. Viele Male strich er ihr über den Rücken und murmelte Wörter in fremden Sprachen, Beschwörungsformeln, Liebeserklärungen oder Flüche. Und egal was es war, seine Stimme klang nach einer Heimat, die nichts mit geografischen Orten zu tun hatte. Schließlich senkte er Ada rückwärts aufs Bett. Für einen Moment ließ er sie allein, um sich nach den Utensilien auf dem Schreibtisch zu strecken und legte sich gleich wieder über sie, als gelte es, sie vor dem Erfrieren zu retten. Er küsste ihre geschlossenen Augen, wärmte die Hände wie ein Masseur am eigenen Hals und begann, das blonde Tierchen zu streicheln, als müsste er es dazu bringen, den Kopf zu heben. Nach einer Weile löste Ada den Druck ihrer Schenkel. Aleph wusste, dass sie nichts dabei empfinden würde, jedenfalls keine körperliche Lust. Ihrem Gesicht war anzusehen, dass der Dildo in ihrem Körper die Aussagekraft eines herzlichen Händedrucks erreichte. Trotzdem lächelte sie ein Lächeln, das er zum ersten Mal an ihr sah. Glücklich. Kniend richtete er sich auf, um den rechten Arm frei zu bekommen, und erhöhte das Tempo. Sein Atem ging schneller, die Erschütterungen versetzten Adas ganzen Körper in Bewegung. Fast wurde er überwältigt von dem Wunsch, ein paar Mal mit Kraft zuzustoßen. Der Schweiß, der sich an seinem Haaransatz sammelte, kam nicht von der körperlichen Anstrengung, sondern von verbissener Selbstbeherrschung. Als er sich über sie warf, lief ihm eine Träne den Nasenrücken hinunter und wurde sogleich von den Wollfasern ihres Pullovers gefressen. »Bestimmt kannst du dir vorstellen«, flüsterte er, »dass ich das lieber auf andere Art getan hätte.« Ein paar Tränen passten so gut zu diesen Worten, dass Aleph ihr die Augen öffnen wollte, damit sie den zweiten Tropfen bemerkte, der gerade an seiner Nasenspitze verharrte und sich noch nicht zum Fallen entschließen konnte. Stattdessen streckte sie einen Arm aus, tastete sich an ihren Körpern hinunter und griff in seinen weichen, vollkommen entspannten Schoß. »Ein Hautsack«, sagte Aleph, »von Mutter Natur genäht, um ein paar Drüsen und Schläuche aufzubewahren.« »Ich habe dir das nie geglaubt«, sagte Ada rau. »Das Schlimmste ist, dass ich es immer noch nicht glaube.« Der Dildo verursachte ein garstiges Geräusch, als er klappernd und hüpfend vom Bett auf den Boden schlug. Draußen donnerte es, das Gewitter war aus Köln zurückgekehrt. Auf Tonis Laken war ein Blutfleck. Aleph öffnete die Packung Tempos und bestand darauf, Ada eigenhändig von den Resten der Creme zu säubern. Der trommelnde Regen hoch oben auf dem Dach erinnerte an das Vergehen von Zeit und damit an Toni. Wie in einem kaputten Klo rauschte das Wasser ohne Pause durch die breiten Regenrohre und selbst das helle Spritzen auf dem Schulhofasphalt war bis in den 6. Stock zu hören. Ada stieg in ihre Jeans, kickte den Dildo unters Bett, nahm von Aleph eine brennende Zigarette entgegen und öffnete die Tür. Toni stand im unbeleuchteten Flur, in einigem Abstand an die Wand gelehnt. Aus seinem langen Haar floss Wasser über das Kunststoffmaterial der Jacke. Als ihm das Licht aus dem Türspalt vor die Füße fiel, schaute er auf und in Adas Gesicht. »Ist alles in Ordnung?«, fragte er leise. Er sah besorgt und traurig aus, alt wie ein Mensch am Ende eines vergeigten Lebens, das nichts bewiesen hat, außer der Vergeblichkeit jeder Bemühung. »Toni«, sagte sie, »könnte nicht besser sein. Das ist mein Ernst.« Seine Miene hellte sich auf, er warf das nasse Haar zurück und rieb sich das Gesicht, bis Alter und Enttäuschung verschwunden waren und er ihr ein pickliges, kaum gebrauchtes, gerade 19-jähriges Lächeln schenken konnte. »Ihr habt noch Tabak?« »Komm rein«, sagte Ada, »dein Zimmer gehört wieder dir, tut mir leid.« Er winkte ab. »Mit Sicherheit nicht deine Schuld.« Am Arm zog er sie auf den Gang und trat die Tür ins Schloss. »Ich bin nicht deine Mutter und wär's auch nicht gern, aber eins muss ich dir sagen, lass die Finger von dem Typen.« Toni deutete auf die Wand, hinter der Aleph hockte, wie eine Spinne im verschlossenen Karton. »Er ist verrückt. Ich teile das Zimmer mit ihm und weiß, wovon ich spreche, hast du verstanden?« Auch im Dunkeln war klar, dass Ada einen Punkt auf seiner Stirn fixierte. Er legte ihr beide Hände auf die Schultern. »Schon zu spät?« Sie antwortete nicht. Es ist schon zu spät, wiederholte er, schüttelte bedauernd den Kopf, fasste hinter Adas Rücken nach der Klinke und schob sich und sie ins Zimmer. Alter! Aleph lag auf seinem eigenen Bett, der Blutfleck auf Tonis Laken war verschwunden, er musste die Betttücher getauscht haben. Ada und er wechselten einen schnellen Blick, ein unmerkliches Nicken. Alter, bist du nass, setz dich, nimm dir einen Keks. Er warf Toni den Tabaksbeutel zu, den dieser mit einer Hand aus der Luft fing, ohne hinzuschauen. Raus in den Regen. Adas Haare rochen nach Aleph, ihr Pullover und die Jacke, die er ihr geliehen hatte, rochen noch mehr nach Aleph als Aleph selbst. Der Stoff verdichtete seinen Geruch zu einer gefährlichen Essenz, von der ihr fast übel wurde. Dringend musste sie die Unordnung in ihrem Kopf mit frischer Luft verdünnen. Hinter ihr lief Aleph die Treppen hinunter und überholte sie im rechten Moment, um aufschließen und die Tür für sie halten zu können. Hintereinander traten sie auf die herrschaftlich breiten Stufen. Sie verabschiedeten sich mit Handschlag. Eine Weile blieb Ada im Eingang stehen, um den Regen zu betrachten, der in starken Wasserseilen vom Himmel hing. Sie konnte sich nicht gleich überwinden, in diesen flüssigen Vorhang einzudringen, der keine andere Seite hatte, nur Vorhang war, ohne etwas Schönes oder Schreckliches zu verdecken. Kein normaler Mensch war bei diesem Wetter auf der Straße. Der Regen sperrte die Menschen ein, während ein gigantisches Reinigungsunternehmen der Welt das Gesicht abmontierte, um darunter gründlich sauber zu machen. Der Regen schloss Fenster, verriegelte Türen, löschte die Gärten aus. Autos pflügten als glotzäugige Fische vorbei, die Bürgersteige waren Stege für menschliche Scherenschnitte, für Außenseiter und Aasfresser, für die Angestellten der Niemandslandwirtschaft. Ein Stück der großen Dunkelheit, der die Städte wie leuchtender Christbaumschmuck aufgesteckt sind, war in die Straßen gesickert und teilte den wenigen, die es aushalten konnten, etwas über die Weite unbewohnter Räume mit, über das Universum und dessen vollkommene Unabhängigkeit von aller menschlichen Existenz. Ada atmete tief, als gelte es, mit einer einzigen Lungenration bis nach Hause zu tauchen, und stieß sich von der Wand ab. Als sie losrannte, hatte sie bereits eine Grenze überschritten und alles, was geschehen war, blieb hinter ihr zurück.